Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Willkommen bei den Ostkindern zu einer neuen Folge. Und ich habe heute eine These mitgebracht. Und zwar, wir sind immer noch Jungpioniere und das kriegt man nicht aus uns raus.
Na, da bin ich gespannt.
Ich will ganz anders einsteigen heute, weil der Spiegel hat hier bei uns berichtet, was dazu führt, dass wir neue Hörerinnen und Hörer haben. Und deshalb würde ich ganz kurz eigentlich erklären, wo sie hier gelandet sind.
Ja, erstmal herzlich willkommen.
Genau. Wir sind Danny und Alex, wir machen diesen Podcast mittlerweile seit 3 Jahren und beschäftigen uns mit unserer Jugend im Osten. Wir sind gerade noch die letzten DDR-Kinder. Und was sie aus uns gemacht hat, also warum das heute noch beeinflusst, diese Erfahrung in unserer Kindheit und Jugend und irgendwie, wir wohnen jetzt beide im Westen, zu anderen Menschen gemacht hat. Habe ich das so richtig erklärt?
Ja, das wäre jetzt doof, wenn du es nicht richtig erklärt hättest.
Genau. Ihr könnt jetzt mit dieser Folge einsteigen oder einfach mit der Nullnummer. Da empfehlen wir beide nämlich unsere Lieblingsfolgen, die wir gut fanden, die als erstes zu hören. Oder einfach bei Nummer 1 anfangen und in 3 Jahren wieder an dieser Stelle anzukommen, so wie wir. Wir lernen uns übrigens bei diesem Podcast kennen. Der Alex und ich, wir sind das erste Mal vor fast 20 Jahren über den Weg gelaufen in Köln, kannten uns aber nur flüchtig und haben jetzt für uns die Regel aufgestellt. Wir reden nur miteinander in diesem Podcast, dass wir immer wieder Neues voneinander lernen und erfahren. Das heißt, wenn ich erstaunt bin, dann ist das echt und ihr seid mit mir erstaunt. Und andersrum glaube ich genauso, oder?
So ist es. Ich lerne immer wieder was Neues von dir und über dich. Und deine Familie, die spielt ja hier eine sehr große Rolle.
Ja, mir wird vorgeworfen, ich würde meine Familie sehr gebrauchen, um für Statements, Kommentare und Weltanschauungserfahrung. Was uns mir wichtig ist, und dir glaube ich auch zu sagen, wir sind ein Indie-Podcast. Hier steckt also keine Agentur dahinter oder irgendwie eine große Produktionsfirma, sondern wir beide machen das als Hobby, ohne Geld zu verdienen und ohne Werbung zu platzieren.
Eigentlich geben wir sogar Geld aus.
Ja, das stimmt. Aber ich sage mal, Podcast ist billiger als ein Aquarium zu haben oder eine Modelleisenbahnplatte.
Ja, es ist eher vergleichbar mit so einer Vereinsmitgliedschaft, habe ich mir so gedacht.
Genau. Und deshalb sind wir auf euch angewiesen, Mundpropaganda. Alex, wie kann man, wenn man diesen Podcast mag und jetzt hier rein hat, denkt sich, das ist was für mich, uns supporten, wie man heute sagt?
Ja, also wir freuen uns am meisten über 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Es gibt ja auch Podcast Addict oder wo auch immer ihr seid und man Sterne vergeben kann. Aber noch schöner wäre es, wenn ihr vielleicht eine nette Rezension schreibt, weil das einfach für die anderen auch eine gute Orientierung ist, warum für sie vielleicht dieser Podcast genau das Richtige wäre, um reinzuhören. Und natürlich streichelt das manchmal unsere kleinen Seelen. Und das wäre ein schöner Support. Und der zweite Support, den hatte ich gerade so ein bisschen so en passant erwähnt. Wir freuen uns sehr über eure Audiokommentare. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, aber Audiokommentare sind toll, weil wir die immer in unsere Folgen einbauen und wir einfach dann hören, wer so auf der anderen Seite ist. Und gleichzeitig ist es für die anderen natürlich auch spannend, ja, mitzubekommen, was ihr gerade denkt.
Und das Allerwichtigste natürlich Mundpropaganda. Eine Person erzählt, oh, es gibt einen tollen Podcast mit Alex und Danny, hör den doch mal. Und diese Person erzählt das wieder einer Person und schwupps hören uns alle Menschen.
So ist es. Und natürlich, weil wir schon damit angefangen haben, dass wir im Spiegel sind, ganz ehrlich, wir freuen uns natürlich riesig darüber. Und auch das hat natürlich immer was mit Mundpropaganda zu tun. Es kann ja sein, dass ihr vielleicht sehr erfolgreiche Podcasterinnen oder Podcaster kennt oder Journalisten, die über uns schreiben sollten oder überrichten sollten. Dann sprecht sie gerne drauf an. Auch das würde uns freuen. Und dann wird der Kreis der Leute, die hier zuhören, mit uns gemeinsam noch ein bisschen größer.
Das war sehr schön ausformuliert.
Ganz
du bist spannend. Das Chat-GPT dieses Podcasts. Du kannst einfach schöne, lange Sätze machen. Ich habe Alex wieder genötigt zu einer kleinen Sonderausgabe, denn der Daniel hat uns einen Kommentar geschickt und dieser Kommentar hat dazu geführt, dass ich nachgedacht habe und für mich eine These entwickelt habe und die heißt, wir sind immer noch Jungpioniere, Alex, das kriegen wir nicht aus uns raus. Das möchte ich heute gerne mit dir besprechen. Auch aktuell Bezug, was hier gerade in Deutschland der Welt passiert, weil ich glaube, da kann man eine gute Balance auch zu heute finden.
Ja.
Und bevor wir anfangen, wollen wir den Kommentar von Daniel einfach mal hören.
Ja, hau mal raus. Ja.
Und überhaupt, bist du bereit für meine These?
Ich bin bereit. Sie ist natürlich steil, interessant, aber ich glaube, ich weiß so ein bisschen vielleicht, in welche Richtung es geht. Deswegen werden wir nicht schweigen.
Mal gucken.
Also klar, dann spielen wir mal ab.
Ja, hier ist Daniel, Jahrgang 82. Geboren in Berlin-Friedrichshain. Puh, 41 Folgen durchgehört, Ostkinder 80, 82, manchmal richtig gebinged. Meine liebste Erinnerung ist, als ich tatsächlich auf der Fahrt nach Rostock, auf der A24 und dann später auf der A19, die Folge zum Neptunhotel gehört habe und ganz viel über die Stadt erfahren habe, in die ich gerade gefahren bin und dann am nächsten Tag im Dezemberstrom am Strand stand und das Neptunhotel beobachten konnte. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast macht. Ich bin ja gleicher Jahrgang in Berlin aufgewachsen. Ich glaube, dass da noch ein bisschen Potenzial ist, drüber nachzudenken, was eigentlich die Unterschiede sind zwischen Ost-Berlin und ostdeutscher Provinz, sage ich mal, in Anführungszeichen gesetzt. Da noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Denn ich glaube, dass einige Ost-Berliner Erfahrungen sich etwas unterscheiden von den ostdeutschen Erfahrungen in unserem Jahrgang. Sonst gibt es total viele Dinge, zu denen ich was sagen wollte. Ich musste mal darüber denken, als ihr diese Brötchenfolge hatte zum Beispiel, dass mir in Rostock auffällt, wie viele Bäcker es in Rostock zum Beispiel gibt. Ich habe an die tollen Brötchen gedacht im Prenzlauer Berg, am Löwenbrunnen, wo so ein Bäcker immer noch die alten Ostbrötchen auch bis in die Nullerjahre hinein gemacht hat und da wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Schlange war, damit, weil die Leute alle diese tollen Ostbrötchen noch kaufen wollten. Manchmal würde ich mich mit euch politisch gerne streiten. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal interessant wäre, noch ein bisschen mehr den Diktaturcharakter der DDR doch auch mit zu diskutieren. Wenn man zum Beispiel über Queerfeindlichkeit spricht oder über oder den Strafen für Homosexuelle in der DDR spricht, dann muss man eben mit besprechen oder auch über Emanzipation in der DDR spricht, dann muss man mit besprechen, dass die Menschen vielleicht etwas freier waren, das aber eben doch ja eben in einem autoritären Staat waren. Also da so diese politischen Aspekte, die würde ich manchmal noch ein bisschen interessanter finden. Ich finde den Podcast aber großartig. Ihr recherchiert total viel, ihr habt total viel interessante Anekdoten. Und da muss ich auch noch einen kleinen Hinweis geben. Ihr solltet dieses Wort nicht so oft benutzen, weil Dani gerne in das Wort Anekdote verfällt. Und dann muss ich immer an tote Menschen denken. Ich höre euch gerne zu, ich höre weiter zu und freue mich vor allen Dingen auch immer, wenn Alex was zu lachen hat. Eine unglaublich sympathische und angenehme Lache. Macht weiter so und frohes neues Jahr.
Danke. Dir auch.
Ja, vielen Dank, Daniel, für die netten Kommentare. Und auch, ich muss zugeben, ich werde jetzt natürlich, wenn ich nach Rostock fahre, darauf achten, ob wirklich so viele Bäcker im Vergleich zu Köln existieren. Ich bin schon geneigt dazu, es zu recherchieren. Vielleicht kommt das irgendwann in einer Folge raus.
Zwei Anekdoten, zwei Sachen. Ich werde das Wort Anekdote aus meiner Sprachgebrauch streichen. Es wird nicht mehr vorkommen, diesem Podcast. Und das Zweite ist, der Alex hat eigentlich nur einmal gelacht. Den schneidet einfach die Lache hinterher immer rein, wenn er es blöd wird, was ich gesagt habe. So dass es klingt, als wäre hätte ich Humor. Ich war jetzt kommen wir zu meinem Punkt, auf der Demo letztens, da warst du ja auch in Köln, da wo so viele Menschen unterwegs waren in ganz Deutschland. Und habe da so drüber nachgedacht, wie leicht es wir uns eigentlich machen. Und ob wir es uns zu leicht machen. Denn bei Daniel sagt, er wird sich ein bisschen mehr Eindruck an die Diktatur der DDR und den Staat DDR wünschen. Und wir versuchen das ja auch immer in Ansatzweise. Ich merke aber, ich scheitere oft daran, weil ich ja Kind gewesen bin. Aber ist das für uns eine Ausrede? Also wir haben ja, in unserer Haltung ist ja, wir reden über, wie auch der Daniel sagt, über Ostbrötchengeschichten, ne? Wie schön die Brötchen im Osten waren. Und ordnen das manchmal diktatorisch oder in Staat DDR nicht ein, in das System, weil wir ja immer sagen, wir waren Kinder und wir müssen aus der Perspektive sehen und sind ja total unpolitisch. Und als ich auf dieser Demo war, dachte ich, aber ich bin ja Jungpionier und irgendwie, da habe ich mir nochmal die 10 Regeln durchgelesen, die gehen wir jetzt beide auch gleich mal durch und dachte, ja, irgendwie so ganz weg ist das auch nicht. Also bin ich so unpolitisch sozialisiert, wie ich eigentlich denke? Oder ist jetzt gerade die Zeit für uns beide gekommen nach 3 Jahren in der gesellschaftlichen Entwicklung, dass wir doch nochmal eine andere Haltung uns selber gegenüber einnehmen sollen?
Mhm. Boah, ich habe gerade gemerkt, dass das Wort unpolitisch, das hat gerade was mit mir gemacht, ja. Aber ein bisschen anders, als du das vielleicht gerade angesprochen hast. Und ich habe es mir aber auf den Zettel geschrieben. Ich werde es demnächst mal reinwerfen. Ich bin gespannt, wie du deine These weiter ausholst.
Die Frage ist, und gleichzeitig frage ich mich, weil ja das Beispiel ja Schwul im Osten, wer die Folge noch nicht gehört hat, wir haben ja den Yves interviewt, der ein bisschen erzählt hat, wie er ja sich im Osten noch geoutet hat und wie anders das war. Er hat sich damals sehr frei gefühlt, sein Leben geführt zu haben, weil eben auch der Paragraph 175 ja schon abgeschafft war, also Homosexualität im Gegensatz zur BRD zu dieser Zeit nicht unter Strafe stand und quasi mit dem Mauerfall eine regressivere Gesetzgebung für ihn wieder vorkam. Und gleichzeitig frage ich mich eben, wenn wir das jetzt politisch einordnen, das System der DDR, ist das vielleicht dann auch ihm gegenüber übergriffig. Weißt du, das war nur eine Stimme, die auch betont, das ist seine Geschichte. Wenn ich das jetzt nochmal politisiere, gehe ich da eigentlich zu weit mit? Oder wenn ich es nicht tue, ist es dann Nostalgie? Also diese Frage schwingt seit diesen Demos, seit ich mich so Gang gemacht habe, in mir herum. Und da würde ich gerne mit dir nochmal, weil jetzt ja auch wir gleich mal uns unterhalten müssen, was machen wir eigentlich in diesem Jahr, wo so viele Wahlen anstehen und wir gehen auf die Straße auf einmal wieder, ob wir auch das im Podcast widerspiegeln müssen. Genau, da würde ich mit dir heute gerne mal kurz eine Antwort drauf finden und mit allen unseren Hörerinnen zusammen auch.
Ja, gerne.
Genau, ich würde gerne mit dir an einer Frage beginnen, und zwar, kannst du dich erinnern, wann du deinen ersten Vertrag unterschrieben hast, deine erste Unterschrift geleistet hast im Leben?
Boah, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ich glaube, mein erster Arbeitsvertrag, der ist mir noch am klarsten, aber es liegt vielleicht daran, dass ich gestern auf einer Geburtstagsfeier darüber gesprochen habe. Es war mein erstes Praktikum, das ich gemacht habe, und das war ein Arbeitsvertrag und den habe ich wirklich unterschrieben. Mhm. Wahrscheinlich gab es vorher schon
irgendwelche. Ja, ich weiß nämlich, ich kann dir die Antwort sagen, wie es allen unseren, fast allen unserer Hörerinnen und Hörern auch geht aus Ostdeutschland. Deine erste Urkunde hast du unterschrieben, deinen ersten Mitgliedsvertrag war der Pionierausweis in der ersten Klasse. Bin ich mir ganz sicher. Denn alle von uns, die Erinnerung habe ich auch 30 Jahre, ich habe mit meinem Freund gerade darüber gesprochen, er sagt, ah ja, ganz krakelig vorne, musste ja Danny, Frede draufschreiben, wenn man gerade schreiben gelernt hat. Und erinnerst du dich auch daran, dass du den Pionierausweis hattest mit der Unterschrift?
Ich habe natürlich den Pionierausweis, aber ich hätte jetzt mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich den unterschrieben habe, aber klar, also gerade bei dem Ausweis war ich ziemlich stolz drauf, also weil das ja also schon ein Ausweis ist, ich weiß nicht, ich glaube, vielen geht das ja auch so, als man dann so den ersten auch Schülerausweis hat und dann den Personalausweis. Das hat ja immer irgendwie was. Aber der Mitgliedsausweis von den Jungpionieren, der, ja, den habe ich ehrlich gesagt noch.
Ich auch. Aber da, und deshalb beim Spazieren mit der Demo dachte ich auch so drüber nach, aber da hat ja, da fängt ja unsere Nostalgie eigentlich schon an. Mhm. Weil wir es nicht einordnen, bis jetzt ich auch nicht, zu sagen, ich habe da den Mitgliedsvertrag in der politischen Kinderorganisation der DDR unterschrieben. Und mit meiner eigenhändigen Unterschrift, wo ich gerade schreiben gelernt habe, habe ich das gemacht. So. Und war auf einmal Mitglied dieser staatstragenden Organisation.
Ich glaube sogar, man hat sowas wie ein Eid auch gesprochen. Mhm, das war, glaube ich, nicht nur ein Vertrag, sondern also man hat sich ja vereidigt.
Aber ich fand das eben für mich so als Symbol, dass man auch darüber so hinweggeht, ne? Und so darüber gar nicht nachdenkt. Mhm. Mir ist auch beim ersten Vertrag, ich habe auch meinen Freund gefragt, den haben auch so Führerschein oder so Arbeitsverträge oder Praktika genauso. Und daran denkt man aber gar nicht, weil das so wegostalgiert ist von uns.
Es gibt einen ersten Punkt, an den ich lange gar nicht gedacht hatte, nämlich, dass im Prinzip irgendwie alle Jungpioniere waren um mich herum. Mhm. Aber das war ja in dem Sinne, also offiziell war es freiwillig. Aber wie konnte es freiwillig gewesen sein, wenn irgendwie alle das gemacht haben? Da muss ja irgendwie schon so das erste Problem gewesen sein. Aber ich habe das sehr lange als total selbstverständlich angenommen, dass man da drinne war. Und genau da, wenn man jetzt mal so zurückblickt, ist schon so ein erstes, also eigentlich die erste Zwangsmitgliedschaft gewesen, ohne dass sie aber sozusagen erzwungen worden ist. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich jemand, weißt du, so geschleppt hat oder so, ne? Sondern man war halt drin.
Kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nach uns geboren sind oder nicht in der DDR sozialisiert sind, ich erzähle mal ganz kurz, was Jungpioniere eigentlich waren, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Aber nur eine Minute. Die Pioniere, Ernst Thälmann, war die politische Massenorganisation für Kinder, so nennt sich das offiziell. Und ist benannt nach dem ehemaligen KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann. Sie wurde 1948 gegründet und 1990 aufgelöst. In den 70er, 80ern, als sie sich etabliert hatte, waren fast alle von der ersten bis zur siebten Klasse Jungpioniere. Über 99% aller Schülerinnen und Schüler. Und es war angegliedert an die FDJ, Freie Deutsche Jugend, in die man dann quasi nahtlos von den Thälmann-Pionieren beigetreten ist. Gegründet wurde es am 13. Dezember 1948. Deshalb war das auch der Tag des Pioniergeburtstags und traditionell auch bei uns das Datum, an dem man Jungpionier wurde. Man ist also normalerweise in der DDR im September eingeschult worden und im Dezember ist man Jungpionier geworden, war es dann von der ersten bis zur vierten Klasse mit blauem Halstuch und weißem Hemd als Uniform. Und ab der vierten Klasse war man dann Thälmann-Pionier mit rotem Halstuch. Es ist vollständig geformt, das Pionierwesen nach dem Vorbild Lenins in der Sowjetunion, die Komsomol. Da kommt das Wort, du alter Komsomolske, falls man das mal, es gibt Leute, die benutzen das. Kenne ich ja meine Brandenburger Familie, da kommt das also her. Und an was erinnert dich die Jungpionierorganisation eigentlich?
Ja, also an die Scouts. Gott, wie heißen die denn nochmal auf
Boy
Deutsch?
Scouts.
Die Boy Scouts, genau. Pfadfinder. So,
und
das
da kommt es tatsächlich her. Das hat sich also Lenin abgeguckt von der englischen Pfadfinderbewegung, die etwas früher sich etabliert hatte. Genau, da ist wirklich, das ist, kommt daher. Ich habe ein bisschen in der Familie rumgefragt, weil es 99% der Leute waren ja Jungpioniere. Es gab seltene Fälle, dass Leute zum Beispiel kirchlich engagiert waren, dann gesagt haben, wir machen das nicht oder aus Protest, dass halt nicht ihre Kinder Jungpioniere werden lassen. Und ich habe auf Wikipedia gelesen, dass es auch zur, dass man zur Strafe nicht Pionier geworden ist. Wenn man zum Beispiel schlechte Schulleistung hatte oder aufmüpfig war, dass einem das Pionierdasein verweigert wurde. Ich habe mal meine Mama gefragt, die hat gesagt, ja, sie hatte eine, auch ehemalige Klassenkameradin in der Grundschule, mit der sie aber keinen Kontakt mehr hat, die war keine Jungpionierin und aber auch in der Kirche engagiert. Sie war aber sich nicht mehr sicher, sie konnte nicht sagen, ob sie nicht wollte oder deshalb nicht durfte. Und deshalb ist das für mich ein bisschen unklar gewesen, weil ich niemanden, konnte mit niemandem sprechen, der es bestätigt hat, dass man nicht Jungpionier werden durfte. So ist. Fand ich nur erstaunlich eben, dass es als Repressionsmittel eben auch benutzt werden konnte, offenbar, aber ich konnte keine Quelle dazu finden, außer diesen Wikipedia. Du bist jetzt 2 Jahre älter als ich, aber du warst auch nur Jungpionier, ne? Du bist kein Themenpionier mehr.
Ja, ironischerweise, wenn man, also wenn ich mit Freunden aus der damaligen Zeit spreche, die ja so auch in meinem Alter sind, dann ist so eine Story, die immer wieder kommt, wegen der Wende habe ich kein rotes Halstuch mehr bekommen. Also es war schon so, also dieses Halstuch, ich glaube, dass es viele immer noch haben, also dass sie das nicht weggeschmissen haben. Das ist ja auch nochmal interessant jetzt aus der Perspektive, die wir jetzt diskutieren wollen. Warum lösen wir uns nicht davon? Ne? Also es ist ja, also wenn das nicht nostalgisch ist oder ostalgisch, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe tatsächlich, also ich habe auch noch dieses Halstuch und ich würde nicht ausschließen, dass ich sogar noch irgendwo das Hemd liegen habe. Ich weiß nämlich, dass zur Abschlussfeier nach der 10. Klasse habe ich versucht, dieses Hemd sogar noch anzuziehen. Also das ist aber, das ist jetzt keine Überraschung, es hat nicht gepasst.
Interessant, bei mir ist nämlich ganz anders. Das, also meine Mutter hat direkt das alles weggeschmissen. Das gibt es nicht mehr. Und ich habe gerade mit meinem Freund gesprochen, lustige, ich hätte fast Anekdote gesagt, lustige Geschichte. Er sagt, ich habe gerade, wie bist du eigentlich umgegangen? Sagt er, war damals, und deshalb zum Thema Nostalgie und eigene Erinnerung, total sauer, sagt er. Ist halt 4 Jahre älter als ich, das heißt, er war noch Themenpionier, weil seine Mutter unmittelbar, nachdem das alles abgeschafft worden ist, sein Pionierbluse als Fensterputzlappen benutzt hat. Und dann die Fenster
geputzt. Ja gut, also das ist auch ein Statement, ne?
In unserer beiden Familien war das, genau, wollte ich gerade sagen, das war dann schnell vorbei, da war da gar kein, hat niemand mehr dran gehangen offensichtlich. Ich weiß, mit meiner Mutter gesprochen, die sagte, dieser Niki-Stoff oder dieser Stoff dieses Hemds war so unfassbar schwer zu bügeln, deshalb habe ich das Hemd quasi nur einmal angehabt oder zweimal. Weil bei mir war es ja auf den letzten Drücker, muss ich vor, also ich bin die Generation 82, ich war letzte Grenze von Jungpionier. Ich bin ja eingeschult worden 88 und Dezember 88 Pioniergeburtstag bin ich Jungpionier geworden und ein Jahr später vom nächsten Pioniergeburtstag war ich schon 9. November. Also für mich war die Zeit sehr, sehr kurz, aber ich habe merkwürdige Erinnerungen daran. Die können wir euch ja gleich mal teilen. Was sind deine Erinnerungen, deine Jungpionierzeit?
Also zum Beispiel die Appelle. Wenn ich jetzt so meine Augen schließen würde, dann ist das Präsenteste. Praktisch in einer großen Gruppe standen. Ich glaube, da gab es auch noch eine Fahne oder Wimpel. Es gab auch, glaube ich, Leute, die ganz stolz waren, wenn sie irgendwie so Fahnenträger waren. Aber auf jeden Fall dieser Appell vor der Schule. Und dann natürlich, dass man so Aufgaben hatte. Aber was immer am präsentesten ist, was aber wirklich daran liegt, dass dieser Ausweis auch ganz lange bei mir in der Schreibtischschublade war. Also ich habe das Ding auch nicht irgendwie versteckt, sondern es war noch Jahre in der Schublade und ich habe immer wieder das gesehen und es ist merkwürdig, was ich am meisten an diesem Ausweis auch mochte, war, dass das so ein Lack noch drüber hatte. Es ist wie was Edles und habe häufiger dann eben auch immer auf diese Pionierregeln hinten geguckt. Also es gab ja welche und das sind eigentlich so die Haupterinnerungen, die ich daran habe und dann hört es schon so ein bisschen auf, weil ich mir nämlich gar nicht mehr so sicher bin, das haben wir häufiger hier im Podcast, ob das die richtigen Erinnerungen sind oder ob das ist, was man irgendwie zum Beispiel im Fernsehen gesehen hat und sozusagen die Nacherzählungen darüber, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, dass wir jetzt irgendwie so alten Menschen oder so geholfen haben und dass wir dabei vielleicht auch noch in Pionierkleidung waren oder sowas. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Also ich habe eher so Erinnerungen, die dann verblassen, dass wir sehr wohl Altpapier zum Beispiel gesammelt haben, aber irgendwie ganz anders, als ich es zum Beispiel eher so in den alten DDR-Aufnahmen sehe.
Ich erinnere mich auch an eine einzige Situation. Und jetzt muss ich den großen Bogen schlagen, wo ich nicht ganz weiß, wie ich das machen soll, weil das ein bisschen aber durch meinen Kopf geht. Ich hoffe, ihr könnt mir alle folgen. Ich liebe ja den Historiker, den Sascha Kowalczuk. Den höre ich ja gerne reden, habe ich ja schon mal empfohlen hier. Und ich habe ein Interview-Ausschnitt mit ihm. Das war mir nie so bewusst, weil ich es also so ausgesprochen nicht kannte, dass der Sozialismus daran gescheitert ist. Also ich paraphrasiere jetzt. Ich gucke mal, ob ich den Ausschnitt noch finde, dann poste ich ihn in die Shownotes. Dass ja alles kollektiv sein musste. Man musste dazugehören. Und sobald du aber nicht dazugehört hast zur Gruppe, zum Kollektiv, war es halt vorbei. Das, ne, du musstest dich halt 100% fügen, sonst hattest du keinen Schneid. Und ich überlege mal, was mit mir, wie immer, überlegen ja beide mal, was wäre es uns geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Und ja, ich als Künstler und schwuler Mann und irgendwie ohne Ausbildung, Studium nicht zur Armee gegangen. Ich glaube, ich hätte kein schönes Leben in der DDR gehabt. Mhm. Aber es fing eben mit den Jungpionieren an. Und das wurde mir, als ich das Interview mit dem Sascha gesehen habe, fiel mir das wie Schuppen aus den Augen, wie man sagt, weil ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich erinnere mich an eine Situation, Montagsappell. Ich war in der ersten Klasse. Wir waren, die ganze Schule trat ja da an, ne, zum Fahnenappell. Und seid bereit, immer bereit. Mhm. Und wir machten mit, weil wir es gut fanden. Unsere Lehrerin sagt, nein, ihr dürft nicht, ihr seid keine Jungpioniere. Das dürft ihr nicht mitmachen. Es wurde uns verboten, das zu machen, den Pioniergruß. Und da dachte ich, ah ja, da fing das ja also an. Also du warst in der ersten Klasse geframed. Wenn du das machen willst, dazugehören willst, musst du deinen Mitgliedsausweis unterschreiben, quasi so. Also es fing so früh an, uns klar zu machen, du musst dazugehören, weil wenn du nicht dazugehörst, darfst du das nicht machen, was alle anderen machen. Und das im Erstklässler so zu formulieren, ohne es auszusprechen, ist ja total perfide eigentlich. Mhm. Aber so hat das System halt funktioniert. Und das ist an diesem Symbol so klar geworden.
Ja, und geht natürlich dann noch weiter, auch durch diese Uniform. Ne? Also du darfst eben auch nur diese Uniform tragen, wenn du dazugehörst, und dieses Halstuch tragen. Und das natürlich ist ja in der Hinsicht ja auch nochmal eine optische Verstärkung davon. Ja.
Und so ging es halt weiter. Wir haben gestern, lustigerweise, ich habe mit meinem Papa zusammengesessen, mit ihm über gesprochen. Er holte seine alten Ausweise raus, die er auch noch abgeheftet hat. Und er hat mit diesen FDGB-Marken, gab's, du warst im Gewerkschaftsbund, musst die Marken erklären. Er hat gesagt, ich habe mein Zeug, weil ich gefragt habe, warum hat das jemand kontrolliert? Und er sagte, ich habe mein Zeugnis damals nur gekriegt, von der Lehrausbildung meine ich, oder erst, der war ja hat ja Dreher gelernt, als ich nachweisen konnte, ich alle Marken eingeklebt habe. Wo, da ging das ja weiter. Auch da musst du immer dazugehören und dich gut verhalten, sonst hat es nicht funktioniert. Also es war ja nicht nur in der Kindheit, sondern es hat ja bis ins Erwachsenenalter durchgezogen. Und jetzt Thema Ostalgie. Wie ging der Pionierspruch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch sehr schlecht in Sachen merken. Also das Einzige, was ich noch kenne, ist halt, seid bereit, immer bereit.
Genau,
das war ja. Ach so. Ich dachte, es gibt noch einen anderen.
Nee, weil du hast aber es ist ja nicht. Und da habe ich mich für meine eigenen Ostalgie erwischt, weil ich habe immer seid bereit, immer bereit. Das war auch lange noch nach der Wende. Und jetzt als Erwachsener ein bisschen als Gag hat man das ab und zu nochmal gesagt, beim Anstoßen oder so. Mhm. Aber das war nicht der komplette Spruch. Der komplette Pionierspruch heißt, für Frieden und Sozialismus seid bereit. Immer bereit. Aber das haben wir vergessen, was ich meine, weil dieses Seid immer bereit so zur Floskel geworden ist, dass wir uns entpolitisiert haben, eigentlich vergessen, worum es wirklich ging. Das Seid bereit für die Verteidigung des Sozialismus und des Friedens. Mhm. Im Sinne des Friedensgedanken, wie er bei der DDR formuliert ist. Fand ich total spannend.
Ich finde ja, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, habe ich nämlich nicht noch nie. Also deswegen ist gut, dass du es reinwirfst. Das ist ja auch, also ich finde, das klingt sehr militärisch.
Ja,
also dieses seid bereit, immer bereit. Also das ist ja nicht, sei bereit, irgendwie Älteren zu helfen, ne? Sondern es ist eher so, seid bereit, also auch dieses Land zu verteidigen. Mhm. Ne? Also so klingt das für mich eher.
Bist du etwa nicht für den Frieden? Bist du gegen den Frieden? Bist du für Krieg? Wenn er gesagt, ich will nicht mit, ne? Also immer dieser Vorwurf direkt, wenn du nicht für uns bist, bist du ja gegen den Frieden und den Sozialismus. Egal, also als 14-jähriger Schüler. Und da ja auch bei den Jungpionieren, ne? Also seid bereit für die Verteidigung des Friedens und des Sozialismus. Also erst noch nicht ausformuliert mit was, aber ja, ist mir nicht so bewusst gewesen, weil ich ja, seitdem ich jugendlich war, nicht mehr über Jungpioniere nachgedacht habe, sondern jetzt erst wieder für unser Thema.
Vor allen Dingen, was mir gerade so durch den Kopf geht, mir fehlt die Fantasie, wie es ist, dann nicht zum Kollektiv zu gehören. Mhm. Wie schlimm das eigentlich gewesen sein muss. Weil ich ja gerade noch am Anfang sagte, ich kann mich nicht erinnern oder... Also, dass man praktisch nicht drinne war. Also, dass es auch Leute gab, die sozusagen außerhalb dieses Kollektivs standen. Und was das bedeuten würde, zu sagen, nee, ich bin da nicht dabei. Also, auf so vielen Ebenen. Aber auch rauszukommen, noch schwieriger. Also, einfach zu sagen, nee, ich bin jetzt kein Jungpionier. Das muss ja schwer gewesen sein. Und mir persönlich wäre es wahrscheinlich sogar noch viel, viel schwerer gefallen. Wir haben ja häufiger hier schon mal drüber gesprochen, ist ja so ein bisschen anderen familiären Hintergrund, was auch so die DDR anging. Mhm. Bei mir ist ja auch noch bei mir kam ja noch hinzu, dass ja meine Mutter eben aus der Sowjetunion stammte und sie war ja eben bei praktisch deren Pionieren. Sie fand das auch immer doof, hat sie erzählt. Aber trotzdem hat sie erzählt, dass sie sozusagen dort aber auch aufgestiegen ist. Also sie hat dann so Aufgaben gehabt, so wie ich auch zum Beispiel so Klassensprecher war. Und das hieß, glaube ich, damals nicht Klassensprecher.
Gruppenratsvorsitzender.
Oha. Mhm. Und dieses, also ich war schon ein ziemlich angepasster Typ von Anfang an. Also guter Schüler sein, alles richtig machen, immer dabei sein. Ich war vielleicht eine faule Socke, aber mir ist aber auch vieles so zugeflogen. Aber mir wurde schon beigebracht, sowohl von Vater als auch Mutter, eben alles richtig zu machen. Und das fing eben auch natürlich an solchen Kollektiven an. Mhm. Und das zieht sich auch bis heute auch noch durch. Also das hat sich nicht, also ich kann schon eher widersprechen, das habe ich auch gelernt über viele, viele Jahre. Aber es ist jetzt sozusagen nicht unbedingt meine Komfortzone. Wie ist das bei dir? Also ich habe natürlich eine Vermutung, aber.
Meine These ist, ich bin immer noch Jungpionier und das hilft uns, in diesem Wahljahr den Osten zu verstehen, zu kritisieren und uns selber zu reflektieren. Ich würde mit dir gerne ein Spiel spielen.
Ein Spiel spielen.
Und zwar, wir gehen jetzt mal die 10 Jungpioniergebote. Für alle, die es nicht wissen, hinten aus dem Ausweis waren 10 Gebote der Jungpioniere drauf. Die sollte man als Jungpionier befolgen. Ich würde gerne mit dir die durchgehen. Und zu dem Punkt fragen, was hat das heute mit dir zu tun und hat dieses Gebot dich irgendwie geprägt, dass du das Gefühl hast, du bist heute anders als andere, die keine Jungpioniere waren. Willst du dich auf dieses Spiel einlassen?
Ja, aber sicher. Hauptsache ich komme dann heile raus.
Und alle Hörerinnen können das natürlich auch tun. Gebot Nummer 1. Wir Jungpioniere lieben unsere deutsche demokratische Republik.
Ja gut, das ist einfach für mich zu beantworten. Es hat gar nichts mehr mit heute zu tun. Ich finde es sogar total merkwürdig. Also
jetzt kommt's, es ist ja Betrug, weil ich habe mich ja sehr darauf vorbereitet, du ja nicht. Und deshalb gebe ich dir jetzt was, dass es dir und mir sage, es hat doch sehr viel mit uns zu tun. Mhm. Heute noch. Und auch mit dem Osten, was manche in Westdeutschland nicht verstehen. Aber für uns als Kinder, du kannst dich ja auch erinnern, dass du deinen Kindergarten und Schule mit DDR-Fahnen malen musstest. Mhm. Ne? So, habe ich heute noch die Kinderzeichnung. Wir sind anders aufgewachsen. Für uns war Heimat, da wo wir herkommen, ne, unsere Heimat, das sind nicht nur die Wiesen und Felder, auch der Staat. Während es in Westdeutschland, in der BRD nie so war. Also dieses, ich komme aus Köln und ich bin stolz auf meine Stadt und den Dom, hat nie was damit zu tun gehabt, ich male Deutschland fahren, ich danke diesem Staat, dass er so toll ist, diese Städte baut und die Bauarbeiter, die am Dom arbeiten. Also wir haben eine andere Beziehung gehabt seit Kindheitstagen zu, was ist Heimat und was hat das mit dem Staat zu tun? Und deshalb ist, glaube ich, zu dem Mangel der Demokratisierung in Ostdeutschland, manchmal auch das heute noch bei Leuten, die auch vielleicht ein bisschen älter sind als wir, noch so drin manchmal, dass wir von einem Staat was anderes erwarten als westdeutsch Sozialisierte. Und das ablegen, also üben müssen abzulegen.
Mhm. Ich habe noch einen anderen Gedanken, der mir kam, gerade auch wir lieben also die Deutsche Demokratische Republik. Ich könnte zum Beispiel heute nicht sagen, ich liebe Deutschland. Kann ich nicht. Also fühlt sich also beschissen an, wenn ich das so sagen würde. Ich habe überhaupt nicht diesen Staatspatriotismus, ne? Als überhaupt, also Patriotismus ist ja auch so ein Wort, ne, dass man, also, oder ich habe es lange Zeit also nur mit Rechten assoziiert, bis ich irgendwann ein sehr interessantes Interview mit Leuten aus der Schweiz gehört habe, die irgendwann, da wird ja also viel öfter praktisch die Bevölkerung gefragt, also direkt zu einem bestimmten Gesetz. Und da gibt es Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nicht den Rechten irgendwie so eine Mobilisierung alleine lassen, sondern wir wollen auch eine Gegenmobilisierung schaffen. Und die haben diesen Satz gesagt, wir wollen das Wort Patriotismus nicht den Rechten oder den Rechtsextremen überlassen. Und da habe ich das erste Mal drüber gedacht, stimmt, wie kann das sein? Und die haben diesen Begriff Verfassungspatriotismus sozusagen versucht zu etablieren. Und ich fand ihn auch interessant, weil der so wegkommt von diesem, ich bin patriotisch zu einem Staat. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin Lokalpatriot. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Sobald es auf so eine Staatsebene geht, also da geht bei mir so richtig so,
ja, es gibt ja auch immer Stimmen, die sagen, ne, das mit der Deutschlandfahne ja ähnlich. Also wenn Björn Höcke da die Deutschlandfahne über den Sitz legt und sagt so, dass man eigentlich sagen müsste, nee, das ist 1848, Freie Demokratische Bewegung, Schwarz-Rot-Gold von den Uniformen, die verhöhnen diese Fahne, das ist nicht ihre Fahne. Dass man das viel deutlicher formulieren müsste, sagen wir, was die deutsche Fahne steht. Aber ich sehe das ähnlich wie du, ich habe mit Deutschland nicht so viel zu tun, eher auf lokalerer oder Europaebene bin ich ja doch mehr verankert.
Hast du eine Erinnerung, wann das erste Mal du das Gefühl hattest, dass eine Deutschlandfahne sich in Deutschland gut anfühlte?
Gut?
Mhm.
Nee, für mich nie so richtig. Aber ich weiß noch, ich habe ja damals direkt am Rudolfplatz gewohnt, 2006 WM, fand ich das verstörend. Also das hat für mich, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, so viele Deutsche, war richtig komisch, merkwürdig, gruselig. Aber es ist sehr schnell normalisiert worden. Also ich habe dann selber, glaube ich, am Ende der WM auch eine Fahne im Fenster gehabt, meine ich damals. Ja.
2006?
Total schnell.
Ich hätte 2006 auch sofort gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele hier auch, die zuhören, auch so an Fußball-WM denken. Mhm. Und dass das ja für viele auch so eine Art, also glaube ich sogar eine Art Befreiung war, dass man endlich mal wieder positiv über Deutschland sprechen konnte. Mir hat das aber manchmal auch eben Angst gemacht. Es gab vor allen Dingen diese Aufnahmen in deutschen Stadien, wenn dann manchmal irgendwie so Deutschland so laut gerufen worden ist von Fans. Das fand ich, das hat mich zu sehr an sehr dunkle Zeiten Deutschlands wiederum erinnert. Aber ich kann dir sagen, dass vor allen Dingen zu Wendezeiten, wenn Wahlen waren, dann haben manche Leute die Deutschlandfahne rausgehängt in Rostock. Und das fand zum Beispiel mein Vater richtig schlimm. Also auch meine Mutter. Und ich fand das auch. Ich hab das einfach, ich würde sagen, sogar ungefragt übernommen. Aber wenn jemand eine Deutschlandfahne rausgehängt hat, dann fand ich das eklig. Als ob irgendwie, also ich habe immer gedacht, das sind bestimmt Rechtsextreme oder Nazis. Also das muss, glaube ich, für einige jetzt gerade aus Westdeutschland total verstörend sein, ne? Aber ich mit der Deutschlandfahne überhaupt nichts Gutes assoziiert.
Jungpioniergebot Nummer 2. Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern.
Was ich total witzig finde, ist die Reihenfolge. Also man muss erst das Land lieben, dann kommen erst die Eltern.
Ja.
Da ist ja schon mal ganz klar, also Eltern sind verzichtbar.
Gleichzeitig aber hier dieser Kollektivierungsgedanke, weil es ist irgendwie pädagogisch auch perfide heutzutage, oder? Ich meine, das schließt ja ein, du gehst bis 7 Jahre alt oder 6 und quasi, egal ob deine Eltern scheiße sind, ob sie dich missbrauchen, ob sie vielleicht gar nicht existieren, vielleicht ist auch die Eltern tot, vielleicht hast du gar keine. Also weißt du, es ist so generalisierend, diese Erwartung, eigentlich ganz schrecklich.
Mhm. Ja, vor allen Dingen, man beginnt ja dann eigentlich mit der Schulzeit sich ja eher sogar auch noch zu lösen. Ne? Mhm. Also man versucht sich ja auch teilweise dann eben wirklich von seinen Eltern zu lösen, wird sozusagen erwachsener und versucht eine eigene Persönlichkeit auszuprägen. Und dort ist es eben so, nee, jetzt das Gebot ist nochmal ein anderes.
Ja, also ich finde es eigentlich, das ist wieder diese eigene Ostalgie, bei der ich mir erwische. Ich lese das und denke, ach schön, ja, wir lieben unsere Eltern, das ist schön, das ist für mich eine Tugend, irgendwie so preußisch, irgendwie da kann ich gut mitgehen. Aber zwischen den Zeilen gelesen ist es auch irgendwie nicht, ist es, also wenn man es in dem politischen System, was ja eben der Daniel von uns erwartet, ne, in diesem Audiokommentar, und das finde ich, könnten wir in Zukunft, und jetzt entwickle ich so meine These weiter, immer mitdenken, zwischen den Zeilen zu gucken, was will die DDR eigentlich damit sagen?
Mhm.
Ne? Und wir lieben unsere Eltern, ist halt mehr als, und das ist an zweiter Stelle steht nach DDR, ist halt Absicht. Das ist nicht einfach so passiert.
Mhm.
Und den Fokus bei unseren Gedanken immer noch darauf zu setzen, glaube ich, könnte diesem Podcast gut tun.
Es ist vor allen Dingen, da steckt auch ein Familienbild drin, ne? Wir haben gerade noch das Gespräch mit Yves zum Thema Homosexualität in der DDR erwähnt. Und ich stelle mir ja auch manchmal gerne die Frage, was wäre, wenn die DDR einfach so weitergemacht hätte, ne? Also so 30 Jahre später, ich meine, klar, das Internet wäre gekommen, ne? Was hätte das mit der DDR gemacht? Also das ist natürlich eine blöde Frage, weil, also sie ist ja nicht mehr. Aber trotzdem wäre es dann so, dass das Familienbild, sich das entspannt. Also hätte es irgendwann an diesem Jungpionier-Mitgliedsausweis irgendwann so eine Art Hinweis drauf gegeben, dass also vielleicht Eltern was anderes ist als Mutter, Vater. Ich meine, das steckt da ja nicht drinne, aber irgendwie ja doch. Also das ist so ein offener Gedanke. Ich habe dazu natürlich überhaupt gar keine Aussage.
Gebot Nummer 3. Wir Jungpioniere lieben den Frieden.
Okay, na immerhin, also schon mal keine Person.
Das finde ich einen der schwierigsten Punkte, weil ja gerade so aktuell ist mit dem Ukraine-Krieg.
Ja.
Es gab ja dieses Wort Lumpenpazifisten, was ja auch gefallen ist teilweise, weil es im Moment total schwierig ist, für Frieden zu sein. Und ich merke das selber. Die Friedenstaube als Symbol ist ja, die, mit der wir aufgewachsen sind, wir haben eine Folge drüber, wurde ja so ein ganz komisches Symbol auf einmal, weil es nicht mehr legitim war, jetzt die Friedenstaube auf Demos, weil das dann heißt, du bist für Russland oder für den Ende des Krieges, mit welchen Mitteln auch immer. Und auf einmal ist für Frieden zu sein, nicht mehr so, wie ich es als Jungpionier gelernt habe, ne? Also sozialisiert, Frieden ist immer gut, egal wie. Weil damals war ja noch keine vormilitärische Ausbildung. Ich wusste ja nicht, was dann bei der FDJ so passiert, dass man es militärisch verteidigen soll, aus der kindlich naiven Sicht. Und auf einmal wird der Begriff Frieden die letzten zwei Jahre so kompliziert, dass ich kann dazu gar nichts sagen.
Also bei mir ist so, wenn ich mit Leuten anstoße, dann stoße ich fast immer als erstes auf den Weltfrieden an. Mhm. Ich mache das immer noch. Ich meine das auch nicht witzig, obwohl ich weiß, dass er praktisch, also zu meinen Lebzeiten zumindest nicht erreichbar ist. Und das mag auch vielleicht naiv klingen. Was ich natürlich auch durch meine persönliche Betroffenheit mit meinem ukrainischen Hintergrund, gucke ich natürlich da jetzt auch, also ganz anders auch immer drauf. Was man sagen kann, trotzdem kann man ja für Frieden sein. Jeder, glaube ich, ist für den Frieden, aber wie er eigentlich hergestellt wird. Also was das konkret bedeutet, also was man für den Frieden tun muss, dass man also zum Beispiel, also wenn man jetzt einfach, ich sage jetzt mal, nichts mehr tut, dass das aber nicht unbedingt Frieden heißt, sondern nur wenn man also mehrere Augen schließt sozusagen. Und das ist, glaube ich, dieses Komplizierte, dass wir uns lange Zeit gar keine Gedanken machen mussten, was das bedeutet, sondern es klingt immer gut, für den Frieden zu sein. Aber was man eigentlich dafür tun muss, damit es den Frieden gibt, und machen wir uns nichts vor, die DDR war erstens auch hochmilitarisiert und die DDR hat sehr wohl auch dazu beigetragen, dass in anderen Ländern, wo Kriege herrschten oder Konflikte, wie man manchmal ja auch sagt, zum Beispiel auch Waffen geliefert worden sind oder diese Konflikte auch weiter angeheizt worden sind. Also es war in dem Sinne genauso wenig ein friedlicher Staat wie andere, die für den Frieden sind.
Wir werden auch mal noch eine Folge über Jungpioniere machen, weil ich habe ganz viele Themen Pioniere noch zu erzählen. Also ne, wie das strukturiert war, aber es passt alles irgendwie heute nicht in die Folge, finde ich. Und deshalb habe ich mich auch überhaupt nicht auf die Gebote vorbereitet. Man wird sicher wissen, warum die da drinstehen und wer die bestimmt hat. Aber ich finde, wir gehen ja jetzt beide mit unserer kindlich naiven Sicht an diese Gebote, wissen nicht, warum die geschrieben sind, interpretieren die jetzt nur für uns selber, wie wir es jetzt Kinder auch gemacht hätten. Und da komme ich nämlich zu Punkt 4, den ich einer der spannendsten finde. Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und allen Ländern.
Mhm. Und allen Ländern.
Mhm. Und ich habe so, ne, ich, wie gesagt, Kindergründe kenne ich nicht, überlegt, warum denn mit allen Ländern? Und wieso Sowjetunion, ne? Und warum ist da nicht Klassenfeinde, imperialistischer Klassenfeind drin? Und ich habe mir so gedacht, meine These dazu, man kann ja 7-jährigen Kindern nicht verdeutlichen, dass es Länder gibt, in denen man Freundschaft hat und nicht. Und ich glaube, dass es auch wieder absichtlich da drin steht, dass man als 7-jähriges Kind keine Fragen stellen soll. Warum nicht mit anderen Ländern, sondern dass man das so verklausuliert. Es gibt halt ganz viele andere Länder, die irgendwie auch neben der Sowjetunion existieren, aber nicht dieses politische Fass absichtlich nicht aufmacht, damit Kinder das nicht fragen.
Mhm.
Meine These.
Ja, ist sozusagen der erste Schritt zu weiteren, die man dann aufbaut.
Genau, später bei der FDJ kann man dann die in allen Ländern in Klammern setzen oder nicht Imperialist. Also das finde ich aber auch, ja, geschickt formuliert.
Ja, und natürlich zu der Sowjetunion, da brauchen wir ja, glaube ich, hier gar nicht so viel sagen. Es gibt ja eine Folge, die wir ja auch gemacht haben, zur deutsch-sowjetischen Freundschaft. Da wird ja nochmal gezeigt, was das dann sozusagen auf einer auch Erwachsenenebene, wie sich das dann auch so durchträgt. Also Sowjetunion von Anfang bis Ende sozusagen in allen Punkten.
Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und disziplinierend. Und das war der Punkt, nämlich da bin ich spätestens drauf gekommen, als ich das gelesen habe, als ich während der Demo lang ging, guck, was sind eigentlich die 10 Gebote. Das bin ich halt total. Ich bin heute, was das angeht, absolut sozialisierter DDR-Jungpionier geblieben. Also ich schäme mich, wenn ich nicht diszipliniert genug bin, wenn ich unordentlich bin, das belastet mich. Und ich denke immer, ich müsste ordentlicher sein, ich müsste disziplinierter sein, ich müsste fleißiger sein.
Ja, das ist bei mir auch drin. Aber ich habe auch, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie kleiner machen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es auch recht Deutschtugenden sogar sind. Mhm. Also vor allen Dingen, also das Fleißige, das Ordentliche, also das sind ja sogar Klischees, also über Deutsche allgemein. Also da kommt so ein bisschen so.
Aber es gibt noch einen Unterschied. Ich habe das damals festgestellt, als die Wende war, ne, da war ich, wie alt war ich dann? 10, 11, da haben wir so Austauschklassen gemacht. Wir sind quasi mit unserer Klasse in eine Westklasse gefahren, ich glaube bei Kassel, und die haben uns besucht, so gegenseitige Besuche. Und das pädagogische System, was ich da gesehen habe, wir haben halt Unterricht damit gemacht einen Tag, die war ganz anders. Die Lehrerin war ganz anders. Sie hat viel mehr durchgehen lassen. Die Leute mussten nicht am Anfang aufstehen, ne, wenn der Lehrer oder Lehrerin reinkam und sich hinsetzt. Das gab's alles nicht. Und für mich war das total komisch. Ich fand das unangenehm als Kind. Ich dachte, was ist denn das für ein Moloch hier? Und gleichzeitig, vielleicht hast du ja 20 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht, wieder alte Geschichten rausgekramt. Ich erinnerte mich letztens, es war für meinen Freund und mich total ein Running Gag, als wir relativ neu in Köln waren, in Restaurants und so in Kneipen zu erkennen, ob jemand aus Ostdeutschland oder Westdeutschland war. Weißt du warum?
Wegen Beschwerden?
Nee, ganz einfach. Es war so typisch, ja, vielleicht bei uns nur ein Klischee, aber ostdeutsche Leute stellen häufig ihre Stühle ran. Und Westdeutsche nie, wenn sie das Restaurant verlassen. Und ich merke das, ich mache das heute noch. Wenn ich von einem Tisch aufstehe im Restaurant, ich schiebe meinen Stuhl ran. Und das haben westdeutsche Kinder häufig nie gelernt, weil das bei uns so drin war, Stuhl ranstellen, dass mir das heute noch auffällt. Und ich kann dir heute garantiert, also bei Wessis nicht, ich sag jetzt Wessi, aber wenn in Köln jemand Stuhl ranstellt und ich frage, bist du Ostdeutscher, wird er sagen, ja.
Oder ist also, ihr könnt das jetzt da draußen nicht sehen, ne? Aber ich habe wirklich gerade schockiert geguckt, ich mich so erwischt gefühlt habe. Ich stelle auch meinen Stuhl immer ran. Ich merke das auch sogar, wenn ich mit jemandem unterwegs war, ne, so eine Gruppe, dass manchmal dort die Stühle nicht rangestellt sind, dann stelle ich die auch noch mit ran. Aber weißt du, es gibt ja noch so, das ist ja der Punkt mit der Ordentlichkeit. Im Übrigen, also ich bin ja ein sehr unordentlicher Mensch, aber ich habe es auch immer gehasst, wenn mir gesagt worden ist, räum dein Zimmer auf, ne? Also, aber das Wort diszipliniert, das ist ja, das wischt man so schnell so rüber, aber eigentlich heißt es Gehorsam, wenn man es genau.
Genau, Gehorsam. Na? Und das ist das, was zwischen den Zeilen steht. Das finde ich, hast du gut gesagt. Und die jetzt wieder auf Daniels Kommentar zurück vom Anfang, will ich dir eine Frage stellen. Zwei Fragen. Erstens, bist du wirklich unordentlich oder empfindest du dich jetzt unordentlich, weil dir als Kind eingetrichtert worden ist, dass du gehorsam ordentlich sein sollst? Bist du gar nicht so unordentlich, wie du denkst, für menschliche Verhältnisse?
Also ich habe jetzt keine Messi-Wohnung, ne? Aber es ist schon so, dass ich...
Du musst dich gar nicht rechtfertigen, nur als Gedanke, ne? Also wie ordentlich... Wie
weiß. Aber ich habe mir die Frage gerade selber auch gestellt, sogar noch vor dir, weil ich habe nämlich einen Freund, der zum Beispiel sagt, ist doch bei dir gar nicht so unordentlich.
Mhm. Ne? Genau. Und das macht mich wahnsinnig in meinem Kopf. Und jetzt habe ich nämlich bei diesen Stühle ranstellen, was die jetzt auch ja bestätigt hat. Wenn unsere Zeit, wir waren ja nur 4, 5 Jahre in der DDR sozialisiert, als Kinder. Danach hat das ja aufgehört. Wir haben ja ganz Thema in FDJ, vormilitärische Ausbildung, GST, NVA, alles nicht mitgemacht. Aber wenn uns diese kurze Zeit in dem Regime der DDR dazu gebracht hat, dass wir mit 40 Jahren immer noch Stühle ranstellen, unbewusst, was von unserem heutigen Ich ist auch noch unbewusst Jungpionier und DDR und sozialistisch geprägtes Regime, Obrigkeitshörigkeit, Gehorsamkeit, weißt du, was ich meine, auf Daniels Kommentar, das müssen wir viel mehr in Zukunft mitdenken, finde ich, weil das hat mir so meine kleinen Äugelein geöffnet. Wenn das, was noch, was uns auch nicht auffällt.
Ja, es ist vor allen Dingen ein guter Weg und damit auch irgendwie so fast ein Update für unser Podcast, weil was zum Beispiel wir nicht wie Daniel oder andere Experten auf ihren Gebieten können, wir sind keine Historiker, wir sind keine Politikwissenschaftler, wir sind keine Soziologen. Also das Einzige, was wir können, ist als Privatperson also recherchieren, reflektieren, sich mehr Gedanken darum machen. Ne? Und das finde ich gut, im Prinzip also sich immer auch rückzufragen. Und da finde ich das mit den Jungpionieren interessant, weil man da eben das erste Mal unterschrieben hat, dass man diese Gebote hat. Also Gebote, das sagt ja eigentlich schon. Es sind die 10 Gebote. Ne? Ja, ist so eine Art schon so erste Religion.
Ja, und diese 10 Gebote, ich glaube als Ersatz, als religionsfeindlicher irgendwie Sozialismus, die Kirche wegdrängen wollte, ist das ja auch kein Zufall, dass das 10 Gebote sind. Das ist, kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Gag, also ne, so ist. Mhm. Die Jungpioniere achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit. Mhm. Ich war ja mal Zero-König, habe ich schon mal in der Folge erzählt. Mhm. Und mir macht's heute noch Spaß, Ressourcen zu sammeln und Altpapier und Gläser. Und ich ärgere mich immer, wenn alles in ganz viel Plastik verpackt ist. Ja, bin ich heute noch.
Auch hier, ne, dieses arbeitende Menschen.
Mhm. Ja, genau. Das
auch ein Arbeiter- und Bauernstaat gewesen. Und klar, also man sagt ja immer, es hätte praktisch keine Arbeitslosigkeit in der DDR gegeben. Allerdings gab es sehr wohl Menschen, die eben nicht arbeiten durften. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den du ganz am Anfang
oder nur Arbeit bekommen haben, die scheiße war.
Ja, und dann bist du nämlich außerhalb wieder des Kollektivs gewesen, außerhalb der Gemeinschaft. Und hier steckt ja schon drin, dass du also Menschen quasi sozial ächten müsstest, wenn sie denn zum Beispiel nicht arbeiten. Also da steckt ja indirekt drin, dass also wenn du nicht arbeitest.
Der steckt direkt drin, nicht indirekt, das steckt
ja, genau da drin. Also es wird nicht gesagt, ja, genau. Also so. Und natürlich auch wieder diese Tüchtigkeit, also überall mithelfen.
Pass auf, wir fassen den nächsten Punkt zusammen, weil der nächste Punkt ist nämlich, Jugendpioniere sind gute Freunde und helfen einander.
Mhm.
So, und da, genau, das, ja, und das finde ich, habe ich auch noch, da bin ich auch noch Jugendpionier, dieses, wie sagst du, ne, dieses arbeitsame, strebsame, so, aber was in der evangelischen Kirche ist, glaube ich, dass du durch Arbeit ins Himmelreich kommst, ist halt da mit diesen 10 Geboten für uns gewesen, das war unsere Kirche, unsere Gebote. Fleißig, tüchtig helfen. Und das merke ich auch heute noch. Und das ist unsere Generation. Das merke ich, wenn ich im Osten bin. Ist jetzt Klischee, aber dieses wir helfen einander hat uns auch sozialisiert. Also mir begeht es im Osten häufiger als hier, dass Menschen augenrollend sagen, okay, ich helfe dir jetzt. Weißt du, also so, dass ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber ich gehe aus meiner Komfortzone raus, weil es gehört sich ja so, anderen zu helfen und was weiß ich so. Obwohl man eigentlich gar keinen Bock hat.
Ja, und das ging ja so weit, dass zum Beispiel bei uns im Haus, das sind halt 5 Etagen gewesen, so 2 Seiten, links und rechts dann jeweils nochmal. Und da gab's dann eben den Hausmeister und der hat dann eben so regelmäßig im Jahr dazu aufgerufen, wo dann die Hausgemeinschaft eben gejätet und gehakt hat und den Müll sozusagen da aufgehoben hat und so. Also immer auch dieses gemeinschaftlich gegenseitig helfen, tüchtig sein auch. Und wer nicht mitgemacht hat, der war sozusagen, also der wurde mehr oder minder auch ermahnt und also man hat auch gar nicht gefragt, warum vielleicht jemand nicht mitgemacht hat, sondern das war dann schon, das war nicht gut, das war nicht richtig. Also man ist da schon reingezogen worden. Und trotzdem, weißt du, ich habe jetzt aber gerade so einen inneren Widerstand, merke ich.
Mhm.
Ich glaube, den erlebe ich natürlich häufig auch, wenn man also über die DDR spricht, damit natürlich auch die Menschen, die in der DDR gelebt haben. Da steckt natürlich drin, was der Staat wollte, also dieses Systematisieren. Und trotzdem spricht er erstmal nichts dagegen. Also, dass man auch sich gegenseitig hilft, also dieses Solidarische.
Mhm.
Ja, und Solidarität ist ja auch ein Wort, also meine Behauptung ist, dass das Wort Solidarität im Osten immer noch einen viel, viel positiveren Klang hat. Also, dass man damit sogar noch heute also gewinnen kann, also auch rhetorisch, und im Westen nicht. Also wenn ich im Westen mit jemandem sage, Solidarität, dann klingt das für viele so nach Sozialismus, Kommunismus, so ungefähr. Ihre Hörerinnen und Hörer, ihr könnt mir natürlich jetzt widersprechen, wenn also bei euch das nicht so ist. Aber Solidarität hat bei mir auch heute noch einen sehr, sehr positiven Klang. Und ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir eine solidarische Gesellschaft. Aber die Frage ist,
du hast aus Versehen den Kern dieser ganzen finde ich gut formuliert, in dieser ganzen Diskussion hier, weil das nämlich, genau, das du hast den Kern getroffen, weil das ist das, was mich mit Daniels Kommentar beschäftigt hat, dieses Reinreden, dass wir einen Grat finden, man kann schöne Erinnerungen und Jungpioniere sollen gute Freunde sein, helfen einander, ist schön und das ist gut und das kann man nicht schlecht reden als Fakt. Gleichzeitig hat es natürlich politisch aufgeladene Bedeutung, weil es absichtlich da reingeschrieben ist, eine Intention, weil die Politik was von den Kindern schon wollte. Und diesen Grat zu finden, zu sagen, du hast ein schönes Leben, deine Erinnerungen sind gut und wertvoll und wichtig, kennen wir ja alle, ne? Mein Freund hat das jetzt vorhin auch erzählt, dass bei ihm das mit dem Halstuch zum Beispiel auch so war. Er war total stolz, dieses Halstuch zu haben und Hemd und findet als Kind, das ist total komisch, von heute auf morgen, dass das nichts mehr wert war und alles scheiße. Und der Pionierausweis blöd und man hat sich lustig gemacht und dann war, ne? Und diesen Grat zu finden zwischen eigener Erinnerung und Politik, das ist unsere Aufgabe und ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt. Nicht zu ostalgieren, aber gleichzeitig auch nicht alles zu aufladen, aber dem Raum zu geben, ist nicht einfach.
Ich glaube, das ist auch die große Qual, möchte ich sogar sagen, für alle Ostdeutschen, sich ein Stück weit also von diesem politischen System zu lösen. Also das ist, glaube ich, wichtig, also zu verstehen, was hat das mit einem gemacht? Und gleichzeitig aber sozusagen diese persönlichen Errungenschaften, persönlichen Fehler, also das, was eine Persönlichkeit auch ausmacht, trotzdem irgendwie zu bewahren, weil das auch nochmal eine andere Diskussion ist. Ne? Also quasi sehr, sehr philosophisch ausgedrückt, war ich ein guter oder ein schlechter Mensch? Ne? Oder bin ich ein guter und ein schlechter Mensch? Was tue ich dazu? Und jetzt mit deiner Jungpionier-These und natürlich auch diesen Geboten merke ich, also wie schwer das ist, weil nämlich genau das glaube ich, die Diskussion ist, es ist so miteinander gekoppelt. Also man kann es nicht einfach so,
genau,
also so tun, als ob das nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Ja, aber trotzdem gibt es, also es ist so.
Ich finde dieses Beispiel meinem Freund ja ganz gut.
Ja.
Die Massenorganisation der Jungpioniere ist politisch gesteuert und soll dich auf einen wehrpflichtigen DDR-Bürger hinarbeiten, den du irgendwann wirst, und den Staat verteidigen mit der Waffe. Das ist das Ziel der Jungpioniere. Gleichzeitig ist aber dass wenn du ein 10-jähriges Kind bist und dir das Halstuch und Hemd weggenommen wirst, nachdem du Gruppenratsvorsitzender warst, immer auf Pioniernachmittagen, von heute auf morgen das nicht mehr existiert, kann man enttäuscht sein. Und auch 30 Jahre später noch, dass man sagen kann, oh, das hat mich aber damals ganz schön irritiert und fand ich blöd, weil es hat mir Spaß gemacht. Genau, und dann aber beides eben gleichzeitig zu sehen. Kurzes Beispiel, Anekdote will ich ja nicht mehr sagen, kommt in dem Podcast nicht mehr vor. Ich habe überlegt, wie wir unseren Hörerkreis noch ein bisschen erweitern können. Es gibt ja, was wir noch gar nicht gemacht haben, auf Facebook so unzählige Ostdeutschland-Gruppen mit teilweise 50.000 Mitgliedern. Unsere Heimat, früher in der DDR, so, ne? Und da taucht immer wieder auf, also posten Leute Alltagsdinge, und da habe ich überlegt, ob ich nicht mehr Werbung für unseren Podcast mache. Was aber immer wieder passiert ist, in der DDR war es ja schön und ich habe ein gutes Leben gehabt, und dann posten die DDR-Fahne. Und dann geht eben die Diskussion los, dass die selbst auch da, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit uns selber, und dann ist die Trennung aber nicht da zwischen politischem System, Hammersichel, Ehrenkranz und dem Leben in der DDR. Und das geht dann immer so krude durcheinander, und da streiten sich alle, und ich denke mir so, ja, auch zu Recht streitet euch alle, weil das ist so schwierig. Ich meine, das ist ja für uns, wir beschäftigen uns jetzt seit 40 Folgen und haben irgendwie, kannst du jetzt 2 Tage durchhören, und wir wissen immer noch nicht, wie wir damit umgehen so richtig. Ja, ich kann den Satz hier beenden, der hat kein Ende.
Ja, aber also ich kenne ja auch diese Gruppen, und natürlich mit dem Beginn unseres Podcasts hat natürlich Facebook irgendwann mit seinem Algorithmus auch diese Dinge immer mehr auch bei mir reingespült. Ne, das ging sogar so weit, dass mich jemand mal anschrieb, jemand, der im gleichen Unternehmen arbeitet wie ich, meinte so, boah, also kriegst du auch immer diese Empfehlung für diese ganzen unsäglichen DDR-Gruppen. Ja, und ich finde nämlich auch manchmal hat das so was total Übertriebenes. Mhm. Und aber es vermengt sich auch ganz bewusst. Ich glaube, dass dort auch Interessen hinter diesen Gruppen häufig stehen,
ja,
die gar nicht mit Ostalgie zu tun haben, sondern also, dass man bestimmte Menschen damit auch für politische Einstellungen gewinnt. Also das sind dann häufig so diese Wohlfühlgruppen, wo dann auf einmal, also in einem Post geht es dann irgendwie um so dein erstes Moped von Samson, ja, so, und auf einmal musst du dich mit dem Bauernstreik auseinandersetzen und dann scheiß Ampelparteien, weißt du, so, ja. Also diese Vermengungen.
Ja, oder eben, dass die Brotbüchse, da habe ich mein Brot in der DDR drin gehabt, die Blechbüchse, gleichgesetzt wird mit dem blauen Halstuch dann zum Beispiel, wenn wir beim Pionier bleiben, also das ist so völlig unpolitisch dahin gerotzt wird. Also das ist mir manchmal schon richtig unangenehm. Aber gleichzeitig, was in den Gruppen natürlich passiert, es geht immer Diskussionen los. Es gibt in diesen Gruppen auch ganz viele Menschen, die sagen, das kannst du so nicht machen, das ist was anderes. Wir haben, ne? Ja, also es ist spannend.
Die Diskussion ist ja auch wichtig. Ich habe jetzt letztens auch bei einer anderen Recherche nochmal gelesen, die DDR wird wahrscheinlich noch 70 bis 80 Jahre leben. Ich fand den Satz interessant von einem Wissenschaftler, weil er eben meinte, dass man erfahrungsgemäß davon ausgeht, dass 3 Generationen sowas so verinnerlicht haben. Wir sind ja eine davon. Mhm. Und wir beschäftigen uns ja auch damit. Also ich meine, ne, es sind über 30 Jahre schon vergangen, dass es die DDR gar nicht mehr gibt. Und wir reden immer noch, also fast in real time über die DDR. Ne? Und bis sozusagen die DDR nicht mehr in den Köpfen existiert, müssen im Prinzip also alle irgendwann mal gestorben sein, die mit der DDR noch eine Berührung hatten. Und das ist so damit eigentlich auch gemein. Aber dazu
liebe
gehört
Podcast-Hörerin, die uns jetzt in 500 Jahren hört, im Jahr 2323, es hat uns mal gegeben.
Ja, und da steckt aber auch noch eine andere wichtige Sache drin, auch die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit. Und wenn in diesen Gruppen, die du gerade beschreibst, Menschen miteinander diskutieren, die alle in der DDR gelebt haben, und dann miteinander diskutieren, ist es nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung, als wenn ich jetzt mit Menschen aus Westdeutschland darüber sprechen würde. Mhm. Und manchmal, und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Ostdeutschen so, wenn die das Gefühl haben, Westdeutsche sagen ihnen, wie sie über die DDR und ihre Vergangenheit denken sollen, dass sie das als übergriffig oder als arrogant beschreiben. Da ist auch ein Misstrauen, nämlich, dass wir Ostdeutsche es nicht schaffen, uns damit auseinanderzusetzen. Aber die Diskussion, die du gerade beschreibst in diesen Gruppen, die sind ja ein Beispiel dafür, dass sehr wohl Menschen in Ostdeutschland in der Lage sind zu sagen, nee, du kannst gerne mit mir über das Jungpionierhalstuch sprechen, du kannst gerne über die Brotbüchse sprechen. Das ist aber noch nicht gleichbedeutend, dass du jetzt hier die DDR-Fahne hochstecken sollst und sagen musst, die DDR war geil. Mhm. Das ist Unterschied, ob die DDR geil war oder mein Leben dort auch schöne Seiten hatte.
Und
was ist denn das nächste Gebot?
Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unsere Körper sauber und gesund.
Wow, okay. Das klingt total merkwürdig, wenn du das so wie jetzt vorliest. Also vor allen Dingen dieses sauber halten. Das hat ja auch so dieses, so dieser Reinheitsgedanke steckt da.
Aber
ja,
wir haben eins vergessen, Entschuldigung.
Oh.
Wir haben vergessen, wir fassen nicht zusammen. Wir Jungpioniere singen und tanzen, spielen und basteln gern. Und wir Jungpioniere treiben Sport und halten unsere Körper sauber und gesund.
Ist das ein Gebot zusammen?
Das sind jetzt zwei.
Ah, das sind zwei Gebote.
Aber es geht hier um Ertüchtigung, Singen, Tanzen, Basteln, Sport und Sauberkeit.
Mhm. Oh. Ja, spielen und tanzen. Ich tanze wirklich noch gerne.
Nee, ich habe da was zu sagen. Das war ja, ja ein Moment,
ja,
wo ich mit der DDR abgeschlossen habe. Und meine Jugend sich geändert. Ich habe ja in der ersten Klasse, weil ich ja klein und drahtig war, bin ich ja zum Turnen gegangen. Ich habe geturnt, Gerätturnen. Und das auch gemacht, bis ich 14 war. Was natürlich auch im DDR-Kontext dazu gedient hat, ne, Leute, war ja viel in Sportvereinen, damit du direkt DDR repräsentieren kannst. Oder vielleicht später auch ein schöner Soldat wirst, der eine Rolle rückwärts machen kann. Und das wurde mir so bewusst. Ich habe sehr viele Medaillen gewonnen. Und davon existiert keine mehr heute. Weil sie mir auch nicht wichtig waren. Silber, Gold, Bronze. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich als Kind das immer total schön fand, Medaillen zu kriegen. Das war ja auch Absicht DDR, ne? Leute zu behängen, dass du Erfolge für mit der DDR-Fahne drauf. Und es gab ja Medaillen, hier beim Sport-Gau-Fest hieß das ja mal bei uns, da haben dann 10 Leute geturnt, jeder hat eine Medaille für irgendwas gekriegt. Also es war quasi fast unmöglich, im Alter von 7 bis 10 nicht eine Medaille zu kriegen beim Turnen. Und mein Vater war ja Sportlehrer. Und ich war irgendwann mal in diesem Sportlehrerbüro, was in den Turnhallen, kennst du typisch DDR-Turnhalle, war ja, ja links, rechts Mädchen, Junge im Kleid und da gab es dieses Sportlehrerzimmer. Und da war ich ja häufig drin mit meinem Papa. Da gab es eben das erste Telefon, was ich in meinem Leben gesehen habe, so internes Schultelefon. Da habe ich meine ersten Klingelstreiche gemacht. Aber da hingen halt diese Blanko-Medaillen, hunderte. Dieses, wer die noch kennt, das waren diese ungefähr 6 Zentimeter im Durchmesser aus Alu und so blaue Bänder in der Regel dran. Mhm. So, und die hingen da einfach. Und da wusste ich als Kind schon mit 7, 8, habe ich zumindest in Erinnerung, dass ich dachte, oh, ist das wertlos. So viele. Ich könnte mir jetzt einen ganzen Batzen mitnehmen, Goldmedaille. Es hat so total im Moment den Wert verloren für mich. Ja, und deshalb habe ich auch für diese Medaillen heute keine mehr, weil dieser Wert nie zurückgekommen ist nach diesen Momenten. Ja, das ist meine Beziehung zu wie Jungpioniere treiben Sport. Da habe ich abgeschlossen mit dem System.
Ja, ich habe da gar nicht so viel zu sagen.
Aber also, interessant, ganz kurz.
Es gibt nur eine Sache, die hängt mir wirklich so mit diesem Spielen. Also es gibt ein Gebot, also tanzen okay noch so, wobei auch das. Also
du hast jetzt Spaß am Spielen.
Ja, also spielen, tanzen, das ist also ein Gebot, ein Muss ist. Und ich frage mich, was ist da eigentlich die Gegenaussage? Und dieser Müßiggang, also dieses, dass ich einfach mal nichts mache und dass ich mich trotzdem damit wohlfühlen kann, das ist heute noch, also das ist kein ostdeutsches Phänomen. Also das ist, ich würde wirklich sagen, es ist ein mindestens ein deutsches Phänomen, dass ganz viele Menschen, die ich kenne, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie nichts tun. Also dieses Faulsein, also überhaupt, also Faulheit, deswegen habe ich gerade bewusst mit Müßiggang angefangen. Mhm. Weil da steckt ja was Aktives drin. Müßiggang, ne? Faulheit ist nichts tun. Und da steckt ja in diesem Gebot drin, im Prinzip kannst du Menschen nicht akzeptieren, die einfach mal sich ausruhen wollen.
Mhm. Und, finde ich gut, und zusätzlich denke ich gerade auch, die alleine sein wollen, weil das sind alles so gesellige Sachen. Also ins Kollektiv, mach das, was alle machen. So, ne? Wir basteln zusammen, wir singen zusammen, wir tanzen zusammen, wir spielen. Also mach dich, also in der DDR bist du ja verdächtig, wenn du Einzelgänger bist. Du musst im Kollektiv engagiert sein, damit du auf keine dummen Ideen kommen.
Mhm. Ja, man darf nicht unordentlich sein, man darf nicht schmutzig sein, man darf nicht allein sein. Also da sind sehr viele Regeln, die im Prinzip Außenseiter oder Außenseiterinnen praktisch schon markieren. Dass man es also dann schneller erkennt. Das könnte ja so ein Ziel auch drin sein.
Wir Jungpioniere tragen mit Stolz unser blaues Halstuch.
Wo
das
ich
ist das letzte Gebot.
Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel sagen.
Und wurde ergänzt später durch, wir bereiten uns darauf vor, gute Thälmann-Pioniere zu werden. Da geht es nämlich weiter. Da wirst du schon Jungpionier, Thälmann, FDJ. Ja, immer im Kollektiv bleiben.
Ja. Ja gut, zum Halstuch haben wir ja selber auch viel gesagt. Wobei ich mich frage, ob dieses Gebot es noch gebraucht hätte, ne, wenn nicht. Also ich glaube, das steckt eher drin, dass das Halstuch nochmal mit einer Symbolik aufgeladen wird. Also dass du es zum Beispiel gut pflegst, dass es gebügelt ist, dass du den Knoten richtig kannst. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Es war ja auch noch eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man es binden sollte.
Pionierknoten.
Mhm. Den Pionierknoten, ja. Und den, ich bin mir ganz sicher, dass es noch einige Menschen hier gibt, die könnten diesen Knoten heute noch.
Lass sie Fahrrad fahren, das verlernt man nicht.
Ja. Ui, die Gebote stecken einen noch ganz schön drinne. Ja. Deine These könnte vielleicht stimmen. Was ist noch in deinem Kopf drinne, was raus muss?
Ich würde gerne die Folge abschließen mit der Frage, nachdem wir das jetzt alles durchgegangen sind, gemerkt haben, irgendwie steckt das alles, wie du sagst, noch tief in uns drin. Was ist damit unsere Verantwortung? An uns selber und an unsere Hörerinnen und an die Gesellschaft. Können wir mit beim Aufbau Ost helfen, war meine Frage. Um den Osten. Also, ich bin so in den Lehrgang, also folgendermaßen, in meinem Landkreis, wo ich herkomme, haben 40% AfD gewählt. Gehe also durch die Straßen da und denke mir, okay, der hasst dich, die hasst dich, der nicht. Also wie so Blümchen, er liebt mich nicht. Mhm. Und gleichzeitig gibt's aber auch in Thüringen 70%, die scheiße finden, also die es nicht tun. So, also was ist mein Fokus eigentlich, wenn ich nach Thüringen fahre? Was kann ich machen? Und wie kann ich mich da einbringen und was kann ich sagen? Und weil ich habe immer das Gefühl, du und ich, wir beide, wir sind keine Wissenschaftler, wir sind keine Journalisten, wir haben kein Fachwissen. Wir können eigentlich zu der ganzen Diskussion auch AfD, warum wählen die Ossis alle AfD? Welche in Köln wieder gefragt, was ist denn da los bei euch in Thüringen? Ja, wir haben ja in der Sonderfolge AfD, Sonneberg ja schon gesagt, dass es der neue Ossi-Witz für mich hier ist. Aber ich kann da nichts inhaltlich zu beitragen, sondern eigentlich nur meine Gefühle, meine Haltung. Das ist das, was ich beitragen kann, so diesen Diskurs. Ich kann kein neues, wir können hier kein neues Wissen erarbeiten. Und müssen wir das hier machen, machen wir das.
Was wir mit diesem Podcast machen, ist diese Komplexität, die es ja gibt, Stück für Stück auch ein bisschen aufzudröseln. Natürlich nur mit unserer sehr kleinen und auch wirklich bescheidenen Perspektive darauf. Und wir geben sicherlich auch einigen Menschen Anlass, auch mal über die Dinge nachzudenken, was das mit ihnen macht, wie deren Perspektive drauf ist, wie deren Erinnerung ist. Aber es gibt immer ein Plädoyer darin. Also zumindest war das für mich immer so, dieses Wegzukommen von, dass man irgendwelche glasharten Verbindungen aufbaut zwischen, ne, also wenn man in der DDR gelebt hat und im System, das ist der Grund, warum jetzt Leute AfD wählen. Also das war mir immer zu billig, weil es nämlich auch, was du sagst, negiert, dass es ja eben 70% gibt, die ja die AfD eben nicht wählen. Also die haben ja auch in diesem Land gelebt. Also das ist kein Automatismus, aber manchmal nehme ich die Debatten genauso wahr. Also das ist immer so auch Vereinfachung oder auch dieses, ne, Ostdeutschland hat gewählt. Das ist ja, das werden wir jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schon wieder lesen, obwohl immer wieder so tolle Journalistinnen wie Jana Hensel oder so darauf hinweisen, dass man doch bitte damit aufhören soll, weil Wahlen in Westdeutschland würde man so nie lesen. So, aber Wahlen in Ostdeutschland. So, und ich meine, wir beide haben ja festgestellt, es macht auch schon einen Unterschied, ob du aus Thüringen kommst oder ich aus Mecklenburg. Also da gibt's einen Unterschied. Wir denken anders über die Sachen, selbst, also auch, also ich sag mal rein geografisch. Und dieses so Stück für Stück, das zu sezieren, also teilweise sezieren wir das, ohne also sehr präzise daran zu gehen, aber einfach die Geschichten anhand von Themen und Wörtern aufzusetzen. Und ich glaube, was ja bei dir auch passiert ist, zum Beispiel mit deiner Familie, du redest ja auch mit deiner Familie häufiger, weil du manchmal die Frage stellst. Das ist ja schon der erste Punkt, also dass wir mal wieder mit unseren Familien auch darüber sprechen. Und ich glaube, es ist auch ein anderes Gespräch, als zum Beispiel in den 90ern über die DDR zu sprechen und heute. Und gleichzeitig, was wir ja auch tun, also der Podcast selber hat ja bei mir auch dazu geführt, dass ich auch mit Freunden und Bekannten und Kollegen auch mehr über Ostdeutschland, die DDR und andere Themen spreche. Und dieses, ich glaube, miteinander reden, das klingt jetzt so voll billig, ne? Oh, miteinander im Gespräch bleiben, miteinander reden. Aber das macht ja eigentlich Beziehungen ja aus. Also das, ich glaube, wenn wir nicht miteinander reden würden, also was dann? Ne?
Und das wieder den Kern getroffen bei dem, was ich eigentlich formulieren wollte und jetzt weiß, wie ich sagen soll, was ich vorher nicht wusste. Ja, genau, miteinander reden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn es eine Diktatur gäbe, dass es einfach 70% der Leute, die leben, egal sein kann, weil sie es nicht betrifft. Genau wie 70% der Leute es egal sein konnte, ob sie in der DDR leben, weil sie sich gut arrangiert haben, nicht an dem System gelitten haben und nicht eben zu einem Nicht-Kollektiv gehört haben, was repressiert wurde. Ne? und oder, deshalb für den Menschen erstmal egal ist und deshalb miteinander reden. Und das ist vielleicht die Aufgabe des Podcasts. Wir müssen allen Leuten klar machen, dass selbst wenn es dich im ersten Moment nicht betrifft, es aber doch wichtig ist, es zu verhindern. Also als schwuler Mann zu sagen, hör mal zu, ich bin auch, ja, also wenn du AfD wählst und die das machen, was sie wollen, dann werden meine Rechte beschnitten. Und du musst dich fragen, willst du das? So. Und ich glaube, im persönlichen Gespräch kann man sehr gut Leute davon überzeugen, nicht rechtstot zu werden. Nur so. Ich glaube, es geht nur noch im persönlichen Gespräch. Weil durch die Social Media alles, das ist verbrannt. Es ist nur noch Hass. Nur noch das ganze Internet, das voller Hass und Hetze. Wir können es nur noch auf persönliche Ebene regeln. Indem man zusammen bei der Grillwurst sitzt und sagt, hör mal zu, bist du sicher, dass du das machen willst, weil es betrifft mich.
Ich glaube, der Grill ist eine der wichtigsten deutschen Plattformen.
Zumindest in Thüringen. Und ja. Nochmal die Frage, das fand ich so, es geht ja immer jetzt, ne, Leute, die AfD wählen, wollt ihr denn die 50er Jahre Bundesrepublik zurück? Das wollte die Frau ein Herd, ne? Und ich frage mich im Osten immer, wir hatten ja keine 50er Bundesrepublik, sondern 50er DDR. Also was wünschen sich Leute, die sagen, früher war alles besser, ne, in dieser Ostalgie, eigentlich zurück?
Ja, vielleicht das nicht nachdenken müssen.
Ja, zum Beispiel. Und das einfach viel mehr miteinander besprechen. Was ist eigentlich dieses früher war alles besser? Und war es wirklich für alle besser? Und war alles besser?
Also wir haben ja eh immer die Tendenz, als Menschen die Vergangenheit schöner sogar zu reden. Also selbst wenn wir über das Schlechte sprechen, beschönigen wir die Vergangenheit. Das passiert ganz automatisch. Ich glaube, das ist ein Effekt, den man immer vor Augen haben muss. Und das Zweite, vielleicht geht es gar nicht darum, also die DDR zurückzuhaben, sondern also, dass man sich mal um viele Dinge keine Gedanken mehr machen muss. Und Steffen Mau, ne, der Soziologe, den ich ja häufiger hier auch erwähne, der praktisch so wie ich auch in Rostock gelebt hat und darüber ein Buch auch geschrieben hat, der hat ja von so einer Art Transformationsmüdigkeit gesprochen im Osten. Mhm. Und ich glaube, dass viele einfach müde sind und im Grunde genommen sich Ruhe wünschen. Und sie glauben, dass also das letzte Mal, wo sie Ruhe hatten, war eben in der DDR. So zumindest glauben sie es. Ja, also weil natürlich nach der DDR definitiv es unruhiger war im Leben. Und das ist vielleicht, das ist der Punkt, also dass die Leute eben das nicht wollen. Und ich habe ja häufig schon, also viele Statistiken gelesen, weit, weit, weit über 80% in Ostdeutschland sagen, dass sie die DDR auf gar keinen Fall zurückhaben wollen und dass sie sogar froh sind, dass man die DDR überwunden hat. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Und da vielleicht noch so ein Gedanke auch für alle anderen, die hier zuhören. Es gibt nämlich auch einen interessanten Unterschied. Wir beide und auch viele andere sind ja in eine Diktatur hineingeboren worden. Also wir sind ja praktisch aus einer Diktatur rausgekommen. Mhm. Und viele Menschen haben ja sogar in der DDR dafür gekämpft, sind auch auf die Straße gegangen, um genau, also da rauszukommen. Wir haben ja jetzt eigentlich fast eine Luxussituation, dass wir zumindest, wenn wir sagen, wäre den Anfängen oder nie wieder ist jetzt, dass wir nicht wollen, dass es so eine Diktatur wird. Ne? Und es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die haben gedacht, das ist selbstverständlich, ne? Also das, was hier ist. Ne? Und das ist so, ich habe jetzt auch gar keinen abschließenden Satz dazu, aber das fällt mir nochmal auf, es ist schon ein Unterschied.
Ich habe vielleicht ein schönes Schlusswort dazu, denn ich habe Jung und Naiv geguckt, wo Thilo Jung jetzt aktuell Michel Friedmann interviewt hat. Und es gab einen total spektakulär guten Satz von ihm, der mir nochmal Mut und Hoffnung gemacht hat. Weil der Michel Friedmann sagte, wir tun immer so, als wäre das Wahljahr 2024 schon gelaufen, ist es aber nicht. Wir müssen jetzt nicht aufgeben, es ist nicht alles Gesetz und Donald Trump ist kein Präsident und die AfD hat nicht die Mehrheit und sie hat keine Sperrmodalität. Und es gibt, also wir haben das jetzt noch alles bis zur nächsten Bundestagswahl im Griff. Wir können handeln und deshalb hat mir auch das auf die Straße gehen so Mut gemacht. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vielen Leuten, mir auch, hatte eben genau das, was Michel Friedmann sagt, so nicht ist, gedacht. So, ich war frustriert und dachte, oh, wie geht das alles hin und jetzt im Osten und jetzt muss ich wieder für Thüringen rechtfertigen wegen Höcke, geht mir das alles auf den Sack, ist alles verloren. Und jetzt, wo so viele Menschen auf die Straßen gehen und man merkt, man aktiviert sich, habe ich ein ganz anderes Gefühl dazu, ein viel positiveres, viel hoffnungsvolleres. Und das würde ich mir wünschen für 2024, dass unser Podcast irgendwie dazu beiträgt, Leuten Tipps, Handlungsanweisungen, Einfälle, Ideen zu geben, wie man doch noch Einfluss haben kann.
Ich hatte ja ganz am Anfang ein Wort gesagt, das mich irgendwie so getriggert hat, wie man das ja heute gerne sagt, unpolitisch. Und ich habe lange Zeit mich selber auch als unpolitisch bezeichnet. Mhm. Aber eigentlich war ich nur frustriert und habe auch viele Dinge nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie Parteien funktionieren. Ich habe nicht verstanden, wie man Dinge bewegt. Haben wir ja häufiger auch mal hier im Podcast gehabt. Mache ich hier so ein bisschen kürzer. Ich habe aber letztens dieses Wort wieder gehört. Das war jemand, den ich kennengelernt habe, der aus Russland kommt. Und als er dann feststellte, dass ich einen ukrainischen Hintergrund habe, hat er nicht gesagt, lass uns nicht über den Krieg sprechen, sondern er hat gesagt, ich bin unpolitisch. Und da habe ich gemerkt, wie mich das gestört hat. Denn unpolitisch, für mich kann es eigentlich gar kein Unpolitisches geben, sondern es bedeutet, dass mir Dinge egal sind. Und das finde ich viel, viel schlimmer. Und wenn wir mit diesem Podcast irgendwie dazu beitragen können, dass es einem nicht egal ist, also dann ist das schon, glaube ich, eine Menge wert. Also es darf uns einfach nicht egal sein. Und das kann in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen sein. Also es muss nicht immer gleich diese Metaebene sein, ne, dass ich mich jetzt auf einmal mit irgendwelchen Verfassungsrichtern oder so beschäftige. Wenn ich da keine Ahnung habe, okay. Aber es kann aber sein, dass mir eben zum Beispiel nicht egal ist, ob der Spielplatz dort kaputt ist oder nicht und Kinder dort nicht spielen können. So. Sowas. Und das ist auch politisch. Und ich glaube, das ist das, was, wenn Menschen sagen, dass sie unpolitisch sind, dann ist das eine Ausrede. Es bedeutet eigentlich, ich möchte mich mit Dingen nicht auseinandersetzen und das ist mir egal. Und genau da fängt aus meiner Sicht so ein Stück weit das Mitläufertum dann auch an. Weil man eigentlich nicht mitläuft, sondern man wird sozusagen weggetragen, weggesogen. Und deswegen fand ich das mit Michel Friedmann, was du gerade erzählt hast, so wichtig. Weil wenn ich nämlich dann schon so in dieser Geisteshaltung bin, ja, also ne, 2024, die AfD kriegt 30-40%, dann bedeutet das eigentlich, ja, also da kann ich nichts mehr machen. Oder andersrum, ich will nichts machen.
Jetzt kommt mein aktivistischer Appell. Wir haben ein Interview für den Spiegel gegeben, wo es darum ging, mal andere ostdeutsche Perspektiven zu beleuchten. Und da habe ich hoffnungsvoll gesagt, dass ich in Thüringen, da war der Redakteur ein bisschen erstaunt, dass ich sage, es hat sich verbessert die letzten 20 Jahre. Als ich nämlich weg bin, frisch geoutet, habe ich Thüringen blöd gefunden. Und jetzt gehe ich da wieder hin und habe diesen Bungalow, ne, diese Waldhütte von meinem Papa und bin mit meinem Freund auf einmal da akzeptiert. Das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen. Ich gehe da rum und die Leute sagen, wo ist denn dein Freund? Und nicht mehr wie vor 20 Jahren dein Kumpel, dein Kumpane, weil sie sich nicht trauen auszusprechen, was es ist. Ich war in meiner alten Schule, weil ich im Förderverein bin und auf einmal hatten die so eine Wandzeitung zum Thema Queer, war so ein Wochenprojekt, wo ich dachte, vor 20 Jahren ist hier weg, mir unvorstellbar, dass sich Jugendliche damit beschäftigen. Jetzt ist das normal. Und deshalb mein aktivistischer Appell, wenn ich will, dass das so bleibt in Thüringen. Ja, also und bei mich betrifft's. Ich würde mit einem viel schlechteren Gefühl nach Thüringen fahren, mich unsicherer fühlen, wenn die AfD da die Oberhand gewinnt. Und wer auf meiner Seite ist, ja, kümmert euch drum. Mhm.
Ja, wichtige Worte.
Alles ein bisschen verkopft, durcheinander, aber irgendwie auch schön. Oh Gott, ich gehe jetzt, der hat diesen Jungpionier-Gedanken letzte Woche. Deshalb habe ich ja Getränke für die Folge. Ich bin ein anderer Mensch. Ich reflektiere mein Leben nur noch durchs Hals. Du.
Schrecklich. Ironischerweise sind jetzt die Gebote auch wieder viel mehr in deinem Kopf drin. Also anstatt sie praktisch loszuwerden, sind sie jetzt noch mehr verankert.
Ich werde ab heute keinen einzigen Stuhl mehr ranstellen aus Protest gegen das Regime.
Ich glaube, wir müssen Schluss machen.
Tschüss, Alex. Mach's gut.
Tschüssing.
Auf Wiedersehen.